Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Genesen und negativ, positiv natürlich, dass ich wieder hier sein kann. Und ich möchte diese Stelle eigentlich auch nutzen, einfach mich zu bedanken für die Anrufe, für die praktische Hilfe, vor allem aber auch für die Gebete. Da kam einiges auf uns als Familie und es hat uns sehr gefreut. Die Kinder sind auch raus. Fatima muss noch in Quarantäne bleiben. Die hat das noch, aber wir sind auf dem Weg der Besserung. Ich freue mich, dass wir heute wieder Gottesdienst feiern dürfen, dass wir gemeinsam uns auf Christus einstellen dürfen und dass wir in dieser Gnade leben. Und von der Gnade haben wir ausführlich letzten Sonntag vom David gehört. Und da gilt auch besonders mein Dank an der David, dass er eingesprungen ist. Es ist total entspannend, wenn man weiß, da ist ein guter Mann, der einspringt. Und er hat es auch super gemacht. Ich habe das ja alles verfolgt, überprüft, ne? Nochmal wochenlang reingefuchst, habe mich nochmal mit ihm auseinandergesetzt. Nee, habe ich nicht. Das war ja super, was er gepredigt hat. Und das war für mich auch sehr beruhigend, dass da ein guter Mann ist, der da einspringt. Und dass wir dann gemeinsam einfach auch weitermachen können beim Herrn. Und wir haben gehört, dass wir in der Gnade leben, ne? Im Charis, im Griechischen. Das ist die Gnade, das ist das Geschenk, das ist auch die Gunst. Das heißt, wir leben in der Gunst Gottes. Da ist jemand, der ist uns wohlgesonnen, der liebt uns, der ist entgegenkommt. Das merkt man meistens relativ schnell, vielleicht kennt ihr das auch, ne? Manchmal gab es schon so Gespräche mit Leuten, da kamst du rein und wusstest, die sind nicht für dich. Man hat es schon, manchmal sieht man es schon in Gesichtern, am Gesichtsausdruck, so man ist dir nicht wohlgesonnen. Aber da ist jemand, der strahlt dich an, der freut sich über dich und das ist Gott. Und in dieser Gnade leben wir, haben wir letzten Sonntag gehört und es ist allein seine Gnade. Das heißt, es ist dir jemand wohlgesonnen, obwohl du gar nichts tun kannst. Das ist ja manchmal so schwierig zu verstehen, auch geistlich. Ne? Wir verstehen nicht, warum ist mir jemand wohlgesonnen? Ich kenne mich doch und ich kenne meine Fehler und die Dinge, die schiefgelaufen sind, vielleicht auch die Dinge, die gerade aktuell schieflaufen. Ich weiß doch, wie das alles ist und trotzdem ist da einer, der das alles kennt, dem ich auch überhaupt nichts vormachen kann und muss und der mir trotzdem wohlgesonnen ist und der mich liebt, voller Erbarmen ist, voller Liebe. Und in dieser Gnade leben wir heute, hier und jetzt. Und es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Und heute ist diese Frage mal, und das fand ich ganz lustig, ne? Claudi hat mich kontaktiert, wie sieht es aus mit Liederauswahl? Und ist das Thema heute, ne? Es war betrübt den Heiligen Geist nicht, find mal dazu ein Lied. Dann habe ich gesagt, Claudi, das ist jetzt die Challenge, ne? Mach mal. Hat sie sehr gut gemacht, weil wir leben mit der Perspektive Christus Gnade. Aber es ist diese Frage, betrüben wir den Heiligen Geist? Oder lasst mich das mal anders zusammenfassen. Wie sieht deine geistliche Entwicklung in den letzten Jahren, Jahrzehnten aus? Was hat sich da eigentlich entwickelt? Wo du weißt, du lebst in der Gnade, wo du weißt, du lebst in der Barmherzigkeit und wo du weißt, du lebst in der Perspektive Ewigkeit. Und bevor wir jetzt wieder anfangen, bevor ja jemand gestresst ist und sagt, wow, jetzt will er abfragen, was ich alles geistlich jetzt schon errungen habe und was ich alles machen muss und ist das jetzt ein Test? Nein, darum geht es gar nicht. Weil wenn Gott auf uns schaut, dann schaut er nicht drauf, was hast du geleistet, da wären wir wieder bei den Werken, sondern wenn Gott auf uns schaut, schaut er auf sein Kind und sagt, hey, was hat sich entwickelt? Und das ist auch gar kein Vergleich, ne, dass man jetzt vergleichen müsste, steht auch nirgendwo in der Bibel, dass wir uns miteinander vergleichen müssten, im Gegenteil. Wir sollen uns ermutigen und lieb haben. Aber diese Frage, wie sieht dein Leben mit Jesus aus? Wo ist vielleicht etwas, wo sich gar keine Entwicklung geistlich ergeben hat? Und wenn ich diese Fragen heute Morgen auch stelle und wenn wir uns auch mit dem Text auseinandersetzen, bitte nicht an Leistung denken oder als Abfrage. Das ist mir ganz wichtig. Das gibt die Bibel nicht her. Sondern wo Gott uns hinterfragt, wie sieht denn dein Leben praktisch aus? Gibt es da ein Gebetsleben? Gibt es da Vergebung? Gibt es da Vertrauen? Gibt es da liebevolle Annahme? Gibt es da Barmherzigkeit? Ne? Wir sollen so barmherzig sein, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Ist das da? Und dann natürlich die Frage, und die muss auch erlaubt sein, auch geistlich, wenn nicht, warum eigentlich? Viele Christen werden älter, aber nicht wirklich geistlich reifer. Und daher mal die Frage heute Morgen, wie sieht es aus bei uns? Und die Frage geht auch an mich, ich habe mir das ja auch gefragt. Ich bin dann relativ schnell auf den Trichter gekommen. Wissen habe ich mir vieles angeeignet. Ja, wissen tue ich viel über die Bibel und lesen und was weiß ich. Meine Frage war dann auch persönlich an mich, wie sieht es mit der Umsetzung aus? Was klappt denn da nicht? Und da gibt es einige Baustellen. Barmherzigkeit, liebevoll zu sein, gelassen, all diese Dinge. Und da ist die Frage, wo ist vielleicht unser Leben, wo ist der Heilige Geist, der in uns lebt, mit dem wir versiegelt worden sind als Unterpfand für die Ewigkeit? Wo ist der betrübt? Durch Ereignisse, durch Begebenheiten in unserem Leben. Und natürlich gibt auch der Text her, wie wir das wieder lösen können. Wenn wir uns vielleicht wieder auf diesem Weg des Vertrauens Gott ganz widmen können. Ich möchte mit euch den Predigttext anschauen und der steht in Epheser 4. Die Verse 17 bis 32 und da geht es ganz praktisch um geistliches Leben. Epheser 4, 17 bis 32. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es in Wahrheit Jesus ist. Dass ihr, was ihr den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung, nach dem neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Paulus spricht von der Praxis des Glaubens und von diesem praktischen Bezug, was macht mein Leben eigentlich aus, wenn ich verstanden habe, dass ich unter der Gnade und Barmherzigkeit Gottes lebe. Und wenn wir die Gnade, und das möchte ich noch einführend auch sagen, wenn wir die Gnade betrachten, dürfen wir natürlich eins nicht vergessen, Gnade, in der wir leben und auch angenommen haben, heißt auch Auftrag. Denn wenn wir die Gnade leben, Gott vertrauen und in dieser Barmherzigkeit im Licht wandeln, so schreibt es dann im späteren Text, heißt es auch, dass ich einen Auftrag habe in meinem Leben. Ja, Jesus sagt es mal so schön, Salz und Licht sein. Licht sein, strahlen. Und das gar nicht, dass man jederzeit irgendwelche Bibelverse zitieren kann, das können viele. Sondern, dass wir das leben, und jetzt kommt das Besondere, was die Gnade auch ausmacht, auch das leben, wenn es sich gar nicht so anfühlt. Ich fand mal so schön, da habe ich meine Predigt drüber gehört, da hat einer gesagt, unter Druck kommt das raus, was drin ist. Dass ich jetzt, wenn ich hier gelassen und fröhlich vorne stehe, euch da was von der Liebe und Barmherzigkeit erzählen kann, klar. Aber wie ist es, wenn ich Druck habe? Wie ist es, wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle? Wenn Unannehmlichkeiten sind? Ne? Und da gibt es ja manche persönliche, ganz persönliche Einstellungen, die uns dann unangenehm sind. Wie ist dann? Was kommt dann raus? Und genau das ist es. Da sind wir Salz und Licht. Und ich möchte vielleicht auch nochmal, ich werde am Ende nochmal drauf eingehen, aber lasst uns vielleicht auch klar Schiff machen in manchen Dingen, die wir angehen müssen, als geistliche Baustellen, damit der Heilige Geist nicht betrübt wird und damit wir in dieser Welt scheinen und gar nicht als Intelligenzbestien, da wäre ich eh raus, sondern als das, was ich bin. Ich lebe in der Gnade und in der Liebe und in der Vergebung Gottes. Und das will ich auch praktisch leben. Wir haben ja einiges im Text. Und so fängt ja Paulus auch an. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn. Also wenn er sagt im Herrn, ist es wichtig. Ne? Er sagt, das ist bei Jesus. Das ist wichtig, dass ihr zuhört. Dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nation wandelt in Nichtigkeit ihres Sinnes. wo er sagt, wo ist der Unterschied? Ihr sollt nicht mehr so laufen und wandeln, wie die Welt tickt. Dass wir in der Welt arbeiten, dass wir in Supermärkte gehen und so weiter, alles klar. Aber dass wir da anders sind, dass wir nicht mehr in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und es ist so spannend, was man hört und liest heutzutage, was die Leute denken, was einen rettet. Als ob das Geld und das Häusle rettet. Als ob der Mercedes rettet. Der Dacia tut es nicht, das weiß ich aus Erfahrung. Aber dieser Punkt ist, ne, als ob diese, all diese Dinge, die uns ausmachen, Erfolg bei Menschen, Anerkennung, als ob das einen rettet. Und es ist spannend, was Menschen da alles tun. Ne, versuchen, ewig jung zu bleiben, aktiv zu sein, sportlich, gesund ernähren, nichts dagegen. Wer es kann, der kann, ich kann es nicht. Aber dieses Leben ewig zu verlängern, gute Dinge zu tun, vielleicht auch Nachhaltigkeit zu zeigen. Einfach zu zeigen, ich bin es wert, auch hier zu sein. Ich kann mich beweisen. Und dann sagt Paulus, das ist Nichtigkeit. Es gibt nur einen, der uns Perspektive Ewigkeit geben kann. Und das ist nur Jesus Christus. Und die Frage an uns, übrigens auch an mich, habe ich das verstanden? Oder lebe ich und strebe ich doch noch nach anderen Dingen? Versuche ich es doch wieder allen recht zu machen. Versuche ich es doch mir zu beweisen, mich kann man lieben. Ne? Ich muss mich beweisen. Ich bin immer der Erste, der sich meldet. Immer der Erste, der was macht. Der vielleicht auch vorne stehen möchte. Vielleicht auch manchmal gar nicht. Ich muss mich beweisen und will es. Aber Paulus gibt auch vor, Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes. Und dann kommen wir noch wegen der Unwissenheit, die ihn ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Es ist eine klare Abkehr von Gott. Und das ist das, was wir in unseren Zeiten immer mehr erleben. Man fragt nicht mehr nach Gott. Man fragt auch nicht nach seinem Wort. Man fragt nach Wohlbefinden, nach Zeitgeist und muss sich dem dann völlig unterstellen, was gerade ist. Und das sagt Paulus, das ist Nichtigkeit, ne? Es ist verfinstert am Verstand. Weg von Gott ist Finsternis, weil diese nicht rettet. Da ist keine Gnade. Und manche wird es wahrscheinlich immer wieder in der Welt erlebt haben. Was ist denn, wenn im Verein die Sportleistung nicht stimmt? Was ist denn, wenn bei der Arbeit die Leistung nicht stimmt? Kommt der Chef dann wohlmeinend und sagt, naja, ist ja nicht so schlimm, dann machen wir halt nächstes Jahr ein bisschen Umsatz. Oder gibt es dann Druck? Versteht mich nicht falsch, all diese Dinge mögen durchaus auch berechtigt sein für einen Betrieb, aber die Frage ist, nach was definieren wir uns, nach was leben wir, nach was richten wir uns aus? Wie geht es dir, wenn du meinst, deine Leistungen stimmen nicht, bei der Arbeit, in der Schule, im Studium? Wie geht es dir damit? Ist da dieses Bewusstsein noch da, ich lebe in der Gnade des Herrn, auch wenn die Dinge schief gehen, auch wenn ich keinen Erfolg vorzuweisen habe, auch wenn mir das vielleicht auch suggeriert wird oder klar gesagt wird? Paulus steigert das Ganze noch, wo er sagt, wegen ihrer Verstockung des Herzens. Das griechische Wort heißt eigentlich Verhärtung. Sie wollen Gott nicht, sie lehnen Gott bewusst ab und das haben sie immer und immer wieder. Verstockung ist eigentlich eine bewusste Entscheidung, wo ich sage, ich verhärte mich gegenüber Gott, seinem Willen. Und die Verstockung bzw. die Verhärtung ist dann die offene Feindschaft zu Gott. Dem sind wir ausgesetzt. Aber Paulus hebt es dann auch noch hervor in Vers 19, sie sind abgestumpft. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz schlimme Sache, wenn wir anfangen abzustumpfen, wenn es mich nicht mehr berührt. Nicht mehr berührt, wie es meiner Gemeinde geht, nicht mehr berührt, wie es den Einzelnen geht. Mich nicht mehr berührt und ich abgestumpft bin für gewisse Themen. Wenn Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, ist es eine hohe Messlatte, müssen wir ehrlich zugeben. Aber es ist die einzige Messlatte, nach der wir uns ausrichten dürfen, weil wir wissen dürfen, wir können es auch nur mit ihm schaffen. Er ist unser Vorbild. Aber lasst uns niemals abstumpfen. Und vielleicht auch heute Morgen die Frage auch an mich, wo sind wir abgestumpft? Wo sind wir hart geworden? Wo haben wir uns verhärtet? Vielleicht gegenüber Geschwistern? Gegenüber uns selber hart geworden? Paulus hebt hervor, das sollt ihr nicht machen. Verstockt euch nicht, passt euch da nicht der Welt an. Ich weiß, es gibt Ereignisse, da werden wir verletzt, enttäuscht. Es gibt Ereignisse, da werden wir auch nicht immer liebevoll behandelt, sogar von Geschwistern, sind wir ehrlich, das passiert. Passiert mir auch. Manchmal schnalle ich es irgendwann mal, manchmal schnalle ich es nicht. Aber es gibt Ereignisse, die uns so tief verändern können, dass wir wirklich verstockt sind, die uns so tief treffen, dass wir wirklich nicht mehr wollen und abstumpfen und uns verhärten. Und jetzt hebt Paulus dem etwas entgegen. Er hebt dem entgegen, indem er sagt, ihr habt den Christus nicht so kennengelernt. Er spricht vorher noch, als sie abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, Ausübung jeder Unreinheit mit Gier. Ne? Gier ist das Habgier, dieses mehr haben wollen. Das muss nicht nur materielle Dinge sein. Das kann auch mehr Aufmerksamkeit sein. Das kann auch mehr Beifall sein, mehr Anerkennung der Welt. All diese Dinge, das sind diese Dinge, nach denen man sich ausrichtet, wenn man sich nicht unter die Gnade Gottes stellt. Das sind diese Dinge, nach denen wir hecheln. Wir wollen ja gesehen werden. Und jetzt kommt dieses Prinzip. Wir wollen geliebt werden. Nenn es, wie du es willst. Geliebt, Anerkennung, es bleibt das Gleiche. Aber es gibt nur einen, der dich wirklich liebt. Und das ist Jesus Christus. Steht da drüben, Johannes 3,16. Und dann hebt Paulus dem entgegen, ihr habt den Christus nicht so kennengelernt, sagt er, das ist nicht Jesus, der habgierig ist, es ist nicht Verstockung, es ist nicht Entfremdung, es ist nicht dieses Leben. Wie ist denn Jesus Christus? Und das wäre jetzt mal spannend, wer ist Jesus Christus für dich im Leben, vor allem im Alltag, wo du mit diesen Dingen zu tun hast, wo es um Leistung geht, wo man abgestumpft ist, wo man vielleicht auch abgestumpft ist gegenüber Menschen, vielleicht sogar gegenüber Geschwistern. Wie ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Und es ist so ganz wichtig, dass wir sein Wort haben und da immer wieder reinschauen. Wie ist Jesus? Er ist der, der liebt. Er ist der, der dient. Der ist bereit, diese niedrigste Arbeit zu machen. Johannes 13, die Fußwaschung, Entschuldigung. Er ist gütig, er ist freundlich, er ist barmherzig. Verlorener Sohn darf zu ihm kommen. Stinken nach Schwein und wirklich großer Loser, würde man heute sagen. Aber er darf kommen, so wie er ist, zum Vater. Und Jesus ist auch uns in diesen Dingen ein Vorbild, wie er gehandelt und gelebt hat. Und es ist auch so wichtig, dass wir Christus richtig kennenlernen und uns Christus vor Augen halten. Dass wir wissen, wer er ist. Und lasst uns kurz in den Christus-Hymnus schauen, in Philipper 2, 5 bis 11, wo er sagt, habt diese Gesinnung in euch, die auch Christus Jesus war. Also seid wie Jesus in der Gesinnung, richtet nach euch nach ihm aus, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist Jesus. Er kam in eine gefallene, sündige Welt. Lass uns das nicht aus den Augen verlieren. Er ist nicht gefallen, was sicher auch nicht immer einfach war. Und er hatte mit vielen Dingen zu tun. Und er wurde versucht vom Teufel, hat aber widerstanden. Und darum ist Jesus unser Vorbild. Und gar nicht so, dass wir nach Leistung denken, sondern es ist jemand, der kennt uns, der weiß, wo wir kämpfen müssen. Er hat es erlebt, nur er hat alles besiegt. Wir versagen oft. Aber Jesus ist unser Vorbild, nach dem wir uns ausrichten dürfen. Und nochmal, als Kinder Gottes an seiner Hand. Als Kinder, nicht als Experten. Und so habt ihr den Christus nicht kennengelernt. Mach dir mal klar, wer Jesus für dich ist. Und ist Jesus wirklich der, der hier in der Bibel beschrieben wird? Oder hast du dir dein eigenes Bild gemacht? Ist er doch der Big Brother, der unbarmherzige Vater, der nur nach Leistung fragt? Der Chef, der immer nur das sehen will, was ihm gefällt? Oder ist es wirklich der Vater, der Jesus Christus, wie er in der Bibel steht? Und dann sagt er es auch, ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es in Wahrheit Jesus ist. Jetzt kommt diese Aufforderung, ihr kennt ihn doch, ihr kennt doch die Wahrheit, wie Jesus ist. Also, was ist dran, wie er den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt hat. Wir haben uns den neuen angezogen, da kommt das Bild von der Kleidung, ihr kennt es mittlerweile, immer wieder kommt es in der Bibel vor, zieht euch den Christus an, wir ziehen uns Jesus an. Und wenn Gott uns anschaut, sieht er auch Jesus, darum ist er auch voller Barmherzigkeit. Aber ich finde dieses Bild vom Anziehen so schön. Es ist was Praktisches, ne? Der Mantel der Barmherzigkeit, ne? Die Hose der Liebe. Unterwäsche lasse ich jetzt aus. Aber all diese Dinge, die wir uns anlegen können. Und das ist etwas Bewusstes, was wir auch im Gebet tun können. Jesus, ich möchte mir heute in meinem Tag, in meinen Herausforderungen die Liebe anlegen. Ich möchte barmherzig sein. Und auch hier wieder, ne, wir sind beim Heiligen Geist betrüben. Das klappt nicht immer. Klappt auch bei mir nicht immer, obwohl ich so unglaublich viel weiß. Also ihr wisst, wie ich es meine mit unglaublich viel. Es gibt viele Leute, die viel mehr wissen. Aber ich habe so oft gelesen. Und auch da hilft uns Jesus immer wieder durch Vergebung. Das Fallen ist nicht schlimm, nur das Liegenbleiben. Dass wir fallen, ist Jesus auch klar. Aber er ist, der uns aufrichtet und mit uns gehen möchte. Werde als neuer Mensch aktiv. Ne? Und jetzt die andere Frage, wo es darum geht, ob wir den Heiligen Geist betrüben, ob wir nicht mehr uns bewusst sind, dass wir in der Gnade sind. Hast du den alten Mensch schon abgelegt? Mal die Frage heute Morgen. Ist das schon passiert? Oder holen wir gern die alte Wäsche wieder raus? Ne? Ist doch schon eine bequeme Hose der Unbarmherzigkeit. Ne? Die gute alte Jogginghose. Nichts gegen Jogginghosen. Das konnte ich in der Quarantänezeit sehr nutzen. Aber diese alte Hose, die wir hervorholen, ne? Die Lieblosigkeit, ach, das fühlt sich doch immer wieder gut an. Da muss ich auf niemanden eingehen, da muss ich auf niemanden Rücksicht nehmen. Hast du den alten Menschen schon abgelegt? Und jetzt geht es wieder darum, wenn nicht, werde aktiv. Die Bibel beschreibt es oft, suche den Herrn. Und das Suchen ist nicht nur so eine kleine Sache, wo man mal nach dem Autoschlüssel sucht. Sondern es ist so eine ganz aktive Sache, wo ich ins Gebet gehe, vielleicht auch in die eigene Rezession. Wie sieht es gerade in meinem Leben aus? Und nochmal, das wird Gott nicht überraschen. Das ist ja auch die Größe und Barmherzigkeit, die er hat. Wir sind am Anfang eines Jahres. Ich weiß, die Jahre sind da immer, das hat irgendjemand mal gemacht und dann stehen wir da. Aber vielleicht ist es mal dran, auch der Anfang des Jahres oder überhaupt zu nutzen, zu fragen, wie sieht es aus und wo kann ich aktiv werden? Und jetzt kommen wir nochmal zurück. Das ist keine Sache, wo du alleine mitmachen musst. Dafür sind wir als Gemeinde da. Und klar können wir nicht alles immer groß an die Gemeinde hier rausbreiten. Ich finde es schön, wenn Gebetsmehr rausgehen und das ist ganz wichtig. Aber vielleicht gibt es Menschen in der Gemeinde des Vertrauens, die für dich beten können, die für dich da sind, die dich geistlich unterstützen können, damit wir wachsen und uns diesen neuen Menschen, diesen Christus auch anziehen. Dass wir eben wirklich als Königskinder und als Licht dieser Welt auch durch dieses Leben gehen. Paulus schreibt in Vers 24, und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und jetzt kommt das ganz Besondere, in wahrhafter Gerechtigkeit und in Gottes Gerechtigkeit. Zieh dir Gottes Gerechtigkeit an. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn wir in Gottes Gerechtigkeit wandeln und uns anziehen, müssen wir uns auch nicht ständig rechtfertigen. Denn ich weiß, wer mich rechtfertigt. Wer mich vor dem Thron vertritt und vor dem Ankläger. Und der mich gerettet hat für alle Ewigkeit und natürlich in Heiligkeit. Heiligkeit, wo ich weiß, Christus ist der, der mich herausgerufen hat aus dieser Welt und berufen hat, für ihn und mit ihm zu leben. Und wir wollen jetzt nicht nur auf jetzt denken, sondern auch mal an die Ewigkeit, mit ihm zusammenzuleben, wo alles gut ist. Das ist unsere Perspektive. Und Paulus hebt es dann am Vers 25 dem Ganzen entgegen. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder, zürnt nicht und sündigt dabei nicht, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Jetzt hebt er das davor, was das ausmacht, was dieses Betrüben des Heiligen Geistes auch sein kann, ne? Dass man zum Beispiel anfängt, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit. Das mit der Lüge finde ich ganz spannend, ne? Da würde keiner jetzt bewusst sagen, ich lüge dich an oder sowas. Aber manchmal ist man relativ schnell dazu. Ne? Geht alles super, läuft alles super, aber innerlich bist du am Zerbruch. Manchmal geht es relativ schnell, dass man dann nicht die Wahrheit redet und versucht, Gespräche abzukürzen, weil sie vielleicht einem unangenehm sein könnte, wenn man da ehrlich ist. Mir geht es gerade nicht gut. Hört man selten übrigens. Gell? Vielleicht liegt es am Schwäbischen, schaffe Häuslebauer, alles gut nach vorne. Und dann sagt Paulus, legt das ab, betrübt nicht den Heiligen Geist, dass du wirklich in euer Leben ein Licht ist, wo der für andere strahlen kann, sei ehrlich. Ne? Und denn wir sind untereinander Glieder. Jetzt macht er wieder dieses Bild des Körpers, was wir auch im 1. Korintherbrief haben. Ne? Wir sind ein Leib. Und wie sieht es denn in dem Leib aus? Ne? Ich frage mich das immer persönlich. Was wäre denn, wenn jetzt zum Beispiel meine rechte Hand heute Morgen gesagt hätte, nö, ich bin gegen dich, ich bleib daheim. Ist doof, gell? Wäre ganz schön blöd. Oder wenn meine Ohren gesagt hätten, lass das mal, wie soll ich denn die Maske festmachen? Witz. All diese Dinge. Oder mein Bein. nicht gegeneinander, miteinander, miteinander verbunden. Und ich finde es vom Leib so schön, der Körper ist ja ein total spannendes Thema, ne, was der alles kann. Es gibt hier viele, die viel bessere Ahnung haben vom Körper. Ich weiß nur eins, gell, irgendwo gibt es ein Herz, eine Lunge und ein Verdauungssystem. Aber der Punkt ist, dieses Miteinanderspielen, der Körper ist genial. Ich muss nicht drüber nachdenken, was die Hand tut. Die macht das einfach und es geht über Nervenzentren. Aber das ist faszinierend. Und ich finde es so schön, dass der Körper verglichen wird mit dem Leib, mit der Gemeinde Christi. Das ist etwas Faszinierendes, wenn wir zusammenkommen. Menschen mit unterschiedlicher Biografie, unterschiedlicher Herkunft, Menschen mit unterschiedlichen Begabungen, unterschiedlichen Berufen kommen hier zusammen. Warum? Weil wir verbunden sind durch Christus und seine Liebe. Wir sind Glieder untereinander. Und ein Körper, ein gesunder Körper, arbeitet zusammen. Und lasst uns doch ein gesunder und fitter, aktiver Körper werden. Lasst uns mal ganz klar in dieser sportlichen Sprache sprechen. Die Sprache kenne ich, der Rest ist mir fremd. Aber dass wir zusammenarbeiten, zusammen gesunden. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle. Das ist so, wenn mir der kleine Finger wehtut, könnt ihr sagen, kleiner Finger, was ist der wichtig, gell, wozu brauche ich den? Aber wenn der wehtut, merke ich das. Und das ist das, was einen gesunden Körper ausmacht. Das ist das, was wir brauchen, dass wir zusammenhalten, dass wir zusammen gesunden uns vergeben und auch gemeinsam heilen. Und dann schreibt Paulus es ganz praktisch, ne? Zürnt und sündigt dabei nicht, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Was meint er damit? Wir sollen nicht zürnen und es geht so schnell und dabei nicht sündigen. So schnell wird man verletzt, so schnell. Ihr wisst nicht, wie mein Tag bisher gelaufen ist. Kann sein, dass der super war. Der war super übrigens. Ja, gut aufgestanden, wunderbar. 3 Kaffees, das ist normale Grenze, was ich brauche, um in den Tag zu gehen. Und ich bin da. Aber es kann manchmal sein, dass ich einen schlechten Tag habe. Dann komme ich herein und dann sagt er, Entschuldigung Samuel, ich nehme jetzt einfach mal nicht guten Morgen. Und ich denke so, was hat denn Samuel gegen mich, wie jetzt guten Morgen gesagt hat? Der hat mich gar nicht umarmt und gelächelt, was gut ist in Corona-Zeiten. Aber ich denke, was ist da los? Also ihr wisst ja nicht, was immer los ist. Und genau da sollen wir nicht zürnen und dabei nicht sündigen. Manchmal machen wir uns auch viel zu viel Gedanken um Dinge, die gar nicht aktuell sind und gar nicht relevant sind. Kennst du dich, dass du dich schon mal mit Gedanken zerfleischt hast? Wie hat er das jetzt gemeint? Warum hat er das jetzt so gesagt? Und dann fängt man an zu sündigen. Ja, dem haue ich eine rein und so weiter, verbal. Und nächstes Mal kriegt er von mir einen guten Morgen, dass es ihn aus den Socken haut. Und da richtig merkt, dass er bei mir unbeliebt ist. Das geht sehr, sehr schnell. Aber dieses Leben im Geist, dieses Nichtbetrüben des Heiligen Geistes heißt, wir bleiben in der Barmherzigkeit, wir bleiben in der Liebe. Und man darf die Dinge auch ansprechen. Und es ist auch so dieses, ne, was er auch vorher gesagt hat, um den neuen Menschen angezogen, das ist dieses Bewusstmachen, ich lebe in seiner Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit. Und was heißt auch heilig? Heilig heißt natürlich im Einklang im Willen Gottes. Dazu gehört Dankbarkeit, Freude, Gebet und Vergebung und Vergebung. Und diesen neuen Menschen zu leben, Lüge abzulegen und Wahrheit zu reden, die Gemeinschaft zu suchen. Und dann gebt dem Teufel keinen Raum und natürlich vorher, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Übrigens wird hier klar, dass wir auch zornig werden können. Also das ist mir übrigens auch gar nicht fremd, das habe ich auch schon bemerkt, das kann ich. Aber Paulus ermahnt uns, geh die Dinge an. Lass es nicht brodeln, lass es nicht köcheln, lass es nicht, bis es dann wirklich zur Unerträglichkeit wird und dich bitter macht. Wenn wir all diese Dinge nämlich weiterleben, diesen Zorn und auch die Sünde und natürlich auch den ganzen Dinge, dann werden wir bitter. Bitterkeit. Lass die Dinge nicht köcheln, lass die Dinge nicht ewig warten. Geh das an. Und das ist dieser typische hebräische Ausdruck, die Sonne gehe nicht unter. Also es heißt, lass das nicht lange auf sich warten, sondern geh die Sachen an. Klär das, wenn du Dinge zu klären hast, das ist ganz wichtig. Klär das erstmal mit Jesus und wenn dann noch was übrig ist, dann klär es mit Menschen, damit wir wieder ein gesunder Körper sind. Ich rede jetzt mal von unserer Gemeinde. Manchmal klären sich die Dinge auch im Gespräch mit Jesus und ich muss es nicht mehr mit Menschen klären, weil mir Jesus sagt, das ist nicht mehr so relevant, wenn du das mit mir besprochen hast. Manchmal müssen wir auch Dinge im Untereinander besprechen, vergeben und fröhlich weitermachen. Und jetzt wird es recht praktisch, ne? Und gebt dem Teufel keinen Raum. Und das ist diese Bitterkeit. Dann, wenn wir anfangen, in diesem Zorn, in diesem Betrübung des Heiligen Geistes zu leben, geben wir dem Teufel Raum untereinander und dass der Körper auseinandergerissen wird, dieser Leib. Und das finde ich so ein wichtiger Gedanke, dass wir da immer wieder drauf vorkommt, dass wir dem Teufel keinen Raum geben. Lass dem keinen Spalt in deinem Leben. Der Teufel ist eine Person, das bezeugt die Bibel, das ist auch ganz klar, nicht mit Hörnern, also das steht da nirgendwo, das ist nur mittelalterlicher Aberglaube. Ganz raffiniert und subtil kommt er und er kriegt dich da, wo er dich kriegen muss. Es bedarf manchmal wenig, aber auch da, gib ihm keinen Raum. Lass nicht dieses Licht, was du hast, dieses Licht, wo du bist, verdunkeln, indem du den Teufel Raum gibst durch Bitterkeit und Zorn, sondern leg das ab mit der Hilfe Gottes. Und jetzt kommt das Schöne, ne? Jetzt kommt so ein praktisches Beispiel, was Paulus macht, was diese Änderung in Christus bedeutet. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Jetzt kommt diese völlige Veränderung in Christus. Jetzt geht es um einen Dieb. Und jetzt würde man sagen, ein Dieb, sagen wir, er soll nicht mehr stehlen. Logisch, hör auf zu stehlen, sonst wird es schwierig bei mir beim Kaffee trinken. Das kannst du dir gleich abschminken, weil ich kann nicht überall dich beobachten. Aber jetzt geht es um eine Sinnesänderung, was Christus eigentlich ausmacht. Die Bibel spricht von Metanoia, Sinnesänderung. Ich ändere meinen Blick auf Jesus und richte mich nach ihm aus. Jetzt heißt es nicht nur, dass er nicht mehr stehlen soll, sonst soll er arbeiten. Kann man auch schon mal als kritisch bezeichnen. Und jetzt geht es noch viel weiter. Und damit er aber Bedürftigen helfen kann, er soll denen Geld geben. Merkt ihr diesen Sinnesänderung? Wer gestohlen hat, soll es nicht mehr machen, sondern sein Leben ganz Jesus anvertrauen und sich verändern lassen von ihm. Und diese Veränderung passiert immer in Liebe und kann auch ein unglaublicher Prozess sein. Auch manchmal braucht dieser Prozess Zeit, sind wir ehrlich. Aber es ist immer in Liebe und Christus möchte aus dir ein brauchbares Werkzeug machen. Christus möchte, dass du wirklich leuchtest. Und die Frage ist, ne, wo leuchten wir? Ich habe früher versucht, in der Schule immer mit guten Antworten zu leuchten. Hat nur bedingt funktioniert, sind wir ehrlich. Manchmal waren auch sehr dumme Antworten dabei. Das wurde mir zumindest von den Lehrern so reflektiert. Ist okay, wenn es wahr ist, es wahr. Aber wir können auch leuchten durch Liebe, durch Barmherzigkeit. Und darum geht es ja. Gnade und Auftrag. Und dann bringt es auf den Punkt, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das Gute ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Jetzt spricht er dieses Leben im Licht an. Er sagt, Leute, wenn ihr Christus folgt und Christus kennt, kein faules Wort. Es ist heute so schwierig, heute wird so viel geredet und manchmal so viel Negatives geredet. Da gibt es eine ganze Branche, Medien, die darüber funktionieren und läuft. Und dann soll nur eins kommen, das Gute ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Wisst ihr, was das heißt? Wenn ich rede, soll eine andere Freude dran haben. Das ist nur bedingt manchmal bei mir möglich, das habe ich auch schon bemerkt, aber das ist das, was sagt, was rauskommt, soll gut sein, erbaulich, miteinander. Und das ist hier ganz praktisch gemeint, das meint beim Aldi. Das meint beim Aldi, vielleicht wenn du jemanden vorlässt oder wenn irgendwas ist oder irgendwelche Diskussionen gibt oder der Parkplatzdiskussion kennt er vielleicht auch und solche Dinge, dass ich erbaulich bleibe in der Freude, dass Christus durch mich durchleuchtet und dass es den Hörenden Gnade gebe, dass jemand, wenn er mit dir Kontakt hat, Jesus sieht und erkennt. Und jetzt nochmal, nicht an Bibelversen, die kann jeder raushauen, sondern an deinem praktischen, hingegebenen Leben, wo du leuchtest. Und wo ich weiß, es ist einer da, der mich sieht. Ich habe schon viele Begegnungen gehabt im Alltag, da hat man manchmal so ein komisches Gefühl danach. So, oh, irgendwie bin ich jetzt ein Nachteil und das mögen wir ja gar nicht. Ne? Irgendwie habe ich jetzt was aufgeben müssen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte mich da durchsetzen müssen, viel radikaler durchgreifen müssen. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Das Leben im Licht, das Leben im Geist, das Leben in der Heiligkeit und in der Wahrhaftigkeit und in der Gerechtigkeit heißt, da ist einer, der mich sieht und der macht mich aus. Das heißt, ich muss nicht immer mich in der Welt beweisen und im Ganzen meinen Stempel aufdrücken, sondern ich darf in der Liebe und in der Gnade Gottes sein und vor allem in seiner Gerechtigkeit. Kann sein, dass du manchmal weltlichen Nachteil hast, wo du denkst, das ärgert mich. Kann sein, dass du manchmal denkst, jetzt hätte ich aber dem einen, der so unfreundlich war, mein Nachbar, das war mal richtig die Meinung und ich hätte sogar recht gehabt. Ne? Das gibt es ja manchmal auch, durchaus. Aber leuchtet dann Jesus? Ist es das, um was es geht? Ist es dann nicht nur kurzweilig, dass ich sage, dem habe ich es gegeben? Und wir leben im Heiligen Geist. Und jetzt kommt dieser Vers: und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Jetzt wird klar hervorgehoben, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Das heißt, Jesus kommt wieder. Wir werden erlöst, wir haben das ewige Leben und wir sind versiegelt. Und in Bildsprache der Bibel heißt versiegelt, das Siegel kann niemand brechen. Das heißt, du hast den Heiligen Geist, du darfst schon Heilsgewissheit sprechen. Aber jetzt müssen wir auch mal ehrlich drüber reden, man kann den Heiligen Geist betrüben. Davon haben wir jetzt immer wieder gesprochen. Die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter, und das ist manchmal gar nicht so einfach, sie spricht sogar von einem Lohn im Himmel. Wo Jesus das in der Bergpredigt hervorhebt, in Matthäus 6, wo er sagt, es gibt Schätze hier auf Erden, da soll dein Herz nicht dran hängen, sondern du sollst Schätze im Himmel sammeln, du sollst dich nicht um deinen Lohn bringen. Und wenn die Bibel was von Verlieren spricht, dann meint sie diesen Lohn im Himmel. Verlier den nicht. Indem du weißt, du gehst in die Ewigkeit, aber aufhörst, ihm zu vertrauen und mit ihm zu leben. Johannes schreibt es mal im 2. Johannes 1,8: Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Als ich das erste Mal gelesen habe, da kommt immer wieder das, oh, der Lohn, ne? Wie viel kriege ich, wie viel kriegt dann der Samuel oder der Willi oder der andere, wie viel kriegt er dann? Davon spricht übrigens die Bibel an keiner Stelle, ne? Dass es da irgendwo einen Vergleich gibt. Ne? Alle super Belohnten gehen dann nach rechts und alle gehen nach links, die nur eine kleine Belohnung haben. Das ist wieder so menschlich. Davon spricht die Bibel nicht. Es geht einfach um deine Beziehung zu Gott und um deinen Lohn. Es geht um keine Art von Vergleich. Zieht die Bibel übrigens auch an keiner Stelle. Es wird keiner hervorgehoben. Der sagt, oh, der Paulus, der wird eine Krone haben, die 7 Kosmose und Universen umfasst. Und du wirst da so ein Krönchen haben, was weiß ich, vom Burger King maximal. Das steht da nicht. Das ist wieder so, wenn wir menschlich an die Sache rangehen. Aber sie spricht von einem Lohn. Sie spricht von einer Belohnung, wenn wir anfangen, mit Jesus zu leben. Und wir werden davor gewarnt, uns das nicht, oder das nicht zu verlieren, sondern dass wir vollen Lohn empfangen. Und wisst ihr was, ich finde es gar nicht schlecht, dass wir uns das auch mal bewusst machen, dass es Konsequenzen hat, dass ich mich um den Lohn bringe. Nochmal, ich komme in den Himmel, wir haben Heilsgewissheit. Aber die Frage ist, wollen wir auch den Lohn haben? Und wisst ihr was, wenn wir verstanden haben, wie Jesus uns liebt, wenn wir verstanden haben, wie groß er ist, ja, ich will. Und gar nicht, damit ich besser bin als andere. Bitte, lass den Vergleich weg, steht nicht in der Bibel. Sondern weil Gott was mit mir vorhat. Er hat mir Gaben anvertraut. Er hat mir Dinge gegeben und hat gesagt, setz das für mich ein. Und es ist völlig egal, welche Gabe du von Gott empfangen hast, setz das für ihn ein. Und das ist was Gutes. Und es ist gesehen, es wird sogar belohnt. Und es hat überhaupt nichts mit der Rettung zu tun. Ich habe am Anfang darüber gesprochen, dass wir im Prinzip klar Schiff machen sollen, auch in unserem Leben geistlich betrachtet. Und Paulus bringt es hier nochmal auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Wo er sagt, das tut weg, tut die Bitterkeit weg. Lasst nichts brodeln, bringt es zu Jesus. Bringt es vom Menschen auf den Punkt, wenn es noch relevant ist. Ne, lasst die Wut, Zorn und Geschrei und die Lästerung, auch über manche Ungerechtigkeit, bring es Jesus und lebt mit ihm im Vertrauen. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Gütig, barmherzig, ich bleibe offen, ich werde nicht hart, mitleidig. Wenn einer leidet, leiden alle. Wir können im Gebet füreinander einstehen. Und natürlich vergebt einander, so wie auch Christus, wie Gott in Christus euch vergeben hat. Vergebung ist A und O, sonst wird diese Gemeinschaft auch nicht funktionieren. Kann sie nicht, wenn wir nicht Vergebung aussprechen und Vergebung vor allem auch annehmen. Mach dich nicht hart. Und ich habe am Anfang gesprochen mit diesem Klarschiff und mir hat das Bild dann immer ein bisschen besser gefallen, nachdem ich da so ein bisschen überlegt habe, hat es gerade mit Wikingern und dann habe ich gedacht, Drachenschiffe waren was Tolles, die konnten schön segeln und so weiter. Aber wenn man in See stechen will, muss man Klarschiff machen. Das heißt, das Schiff muss gereinigt werden. Gutes Bild vielleicht manchmal für Vergebung. Man muss alles prüfen, ist alles da, wo es hin muss, Seile und so weiter, man muss Vorräte, man muss einfach bereit sein, auch in See zu stechen. Und jetzt lasst uns, ich habe am Anfang vom Auftrag gesprochen, lasst uns doch auch von unserem Auftrag in der Gnade sprechen. Und ich möchte mal das Bild des Schiffes nehmen, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass es von der Schifffahrt abdrifte, wird nicht schlimmer, keine Angst, aber dieses Bild, wir sind Rettungsschiffe. Wir leuchten als Schiffe in dieser Welt. Und das sind Menschen, die in der Welt sind, die gehen verloren, weil sie nicht an Jesus glauben. Das ist ganz klar. Und wir können Rettungsschiffe sein, indem wir anfangen zu leuchten, indem wir rausfahren und ablegen diese Bitterkeit und bereit sind zu leuchten als Rettungsschiffe in dieser Welt. Das ist unser Auftrag. Das nennen wir auch so flott den Missionsbefehl. Dass Menschen eingeladen werden zu Christus. Und unsere Fahrt, wir wissen, wo unser Zielhafen ist. Das ist die Ewigkeit bei Christus. Das ist übrigens wunderbar. Das kann uns keiner nehmen. Wir gehen nicht unter. Aber das Ziel eines Rettungsschiffes ist, andere zu retten, aufzunehmen, mitzunehmen, dass die auch in diesen Hafen kommen, weil da eben die Ewigkeit ist und keine andere Perspektive. Und darum möchte ich euch einladen, macht klar Schiff, betrübt nicht länger den Heiligen Geist. Geht mal die Woche, wenn ihr irgendwo könnt, in die Stille, ins Gebet. Sucht euch, nehmt euch auch mal Zeit dafür, vielleicht mal eine Stunde irgendwo im Wald spazieren, mit unserem Herrn reden und sprechen. Schau mal, reflektier mal dein Leben. Und gar nicht als Leistung, bitte, darum ging es ja auch nie in dem Text, sondern in der Klarheit des Evangeliums, wo stehe ich gerade in meinem Leben und wo möchte ich hin? Und stell dir die Frage, will ich geistlich wachsen? Will ich so ein, in diesem Bild nochmal von diesem Rettungsschiff, will ich dort, wo Gott mich reingestellt hat, leuchten und andere zur Rettung einladen und nicht nur durch Bibelverse zitieren, die sind wichtig, versteht mich bitte an der Stelle nicht falsch, aber Wort und Tat muss im Einklang sein, das ist hebräisches Denken und das sollte bei uns auch ankommen, vor allem bei mir. Aber genau das ist es. Und wo muss ich anfangen, die Bitterkeit abzulegen, den Zorn, Geschrei und Lästerung? Wo muss ich anfangen, die Bosheit abzulegen? Wo muss ich anfangen, gütig zu sein, mitleidig und vergebt einander? Und nochmal, jeder Anfang beginnt mit dem ersten Schritt. Und der erste Schritt, auch im geistlichen Wachstum mit Christus, heißt, ja, ich will. Jesus, ich will. Und wenn du hinfällst, bitte um Vergebung, steh auf und geh weiter. Ja, ich will heute. Es ging gestern alles in die Hose, Jesus, aber heute will ich weiter und ich will dir folgen. Und der letzte Gedanke, versprochen, lasst uns da gemeinsam kämpfen, denn wir sind füreinander da. Lasst uns gemeinsam füreinander ins Gebet gehen, lasst uns gemeinsam füreinander miteinander kämpfen und ringen, weil wir sind ein Leib. Und der Leib soll gemeinsam wachsen. Wäre auch ganz komisch, wenn nur die Hand wachsen würde, dann hätte ich irgendwann mal so eine Pranke. Das ist schön, wenn man eine Ohrfeige verteilen will, aber prinzipiell nicht hilfreich. Aber wir wollen gemeinsam wachsen, gemeinsam uns unterstützen und jetzt im Bild des Körpers zu bleiben, gemeinsam versorgen. Meine Hand braucht das Herz, das pumpt Blut rein und wieder raus. Das braucht das alles. Wir brauchen einander und das ist so schön. Das finde ich so schön. Lasst uns nicht mehr den Heiligen Geist betrüben, sondern fang an, dein Licht leuchten zu lassen. Da, wo dich Gott reinstellt, möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Gnade und Barmherzigkeit. Ich danke dir, dass wir uns nicht der Welt gleich machen sollen, sondern dass wir in deiner Liebe, in deiner Gnade, in deiner Barmherzigkeit, in deiner Güte wandeln dürfen. Und du siehst, wo wir unsere Kämpfe haben, wo wir vielleicht nicht denken, wir sind Teil des Leibes, weil wir das Gefühl haben, wir sind nie angekommen. Dann lass das klären, Herr. Dann lass uns das klären miteinander, wo wir vielleicht auch immer wieder betrüben dich, den Heiligen Geist, dass du nicht scheinen kannst, durch Bitterkeit, durch Zorn, durch Lästerung, durch Sünde. Dann lass uns diese Dinge angehen, klar Schiff machen, damit wir in See stechen können und dir ganz nachfolgen. Danke, dass wir als Gemeinde zusammengesetzt sind. Danke, dass wir füreinander beten können, dass wir einander vergeben dürfen, so steht's auch in deinem Wort. Und danke, dass du uns liebst und du so uns einfach als Gemeinde auch zusammengestellt hast. Amen.